Wir sind ja hier im Podcast auf dem Weg als Anwält. Und ganz am Anfang hat der Podcast geheißen «Auf dem Weg zur Anwältin», den ich zusammen mit der Sandra gemacht habe, die dazu mal Substitutin bei mir war. Und dort war eigentlich die Überlegung, was lernt man aus dem, was einem tagtäglich begegnet. Jetzt die Frage an dich, Gregi. Was lernen wir aus diesem Verfahren? Gibt es da schon ein Zwischenfazit?
Ja, also es war sicher mal interessant gewesen, in so einem grossen Prozess, wo wir beide auch schon gewesen sind, mehrere Verhandlungstage, viel Beschuldigte, gewisse Komplexität, das mal von außen können oder wir von oben von der Empore können zu beobachten. Ein natürlich unentspannender Blick, man kann sich super einfühlen, man kennt die verschiedenen Sorgen, Möglichkeiten, Chancen, Risiken. Nur schon mal das war spannend gewesen, dass von außen kommt man ganz viele kleine Sachen mit über. Ich habe jetzt zum Beispiel nur schon gedacht, das Bild, drei Staatsanwälte, smart, gut angezogen, all mit ihrem Laptop vorne dran, mit ihren Akten und nebendran der Verteidiger von Herrn Vinzenz, Lorenz Erni, allein dort, entspannt. Nur schon das Bild, was es gibt, oder? So drei gegen eins mit dem Gericht vorne. Ich finde das auch noch wichtig. Andere Nebenbeschuldigte kommen mit einer Doppelvertretung und so, vielleicht ein bisschen überdotiert. Privatkläger beide sind Doppelvertretung. Das ist ein Bild, das auch transportiert werden kann. Das ist ja zum Beispiel, wenn mir aufgefallen ist, ob das jetzt gerade schon ein Learning ist, wage ich zu bezweifeln.
Es öffnet einfach das Spektrum und gibt dann wieder neue Ideen. Jetzt auch die Perspektiven, die wir hatten, ohne Aktenkenntnis, das zeigt ja auch, wie die Medienschaffenden im Trüben fischen. Und durch das natürlich auch immer dankbar sind für Primär, für Anwälte, die ein offenes Ohr haben für sie, die ihnen auch Sachen erklären.
Das ist so bei den Vorfragen. Was hast du dort so ein bisschen mit? Was denkst du über die ganze Vorfragengeschichte?
Ich bin einer, der wenig Vorfragen aufwirft und dann mich auch kurz haltet, weil ich einfach glaube, das ist wie so ein bisschen ein Fehlkonstrukt. Also ist gut denkt vom Gesetzgeber, aber in der Praxis nicht gelebt, zumindest nicht in der Zürcher Praxis. Und wenn nicht wirklich etwas hast, wo sagen wir, die fehlende Zuständigkeit oder eben die Verhandlungsfähigkeit, dann kann das auch gerade so gut ins Plädoyer. Es ist dann mehr so die taktische Frage, ob man in der Vorfrage schon das erste Mal ein kleines Plädoyer halten
will. Ich bin eigentlich einer, oder ich müsste jetzt sagen, nach diesen zwei Tagen im Gerichtssaal war einer, der gerne Vorfragen aufwirft, der gerne schon so prozessuale Sachen dort macht, auch in der Meinung, eben ein bisschen vorplädieren, schon einen gewissen Schwerpunkt setzen. Aber aus einer Aussenperspektive natürlich ohne Aktenkenntnis eine völlig harmlose Waffe.
Ja, also, ja, weil einfach auch die Praxis so ist, man will jetzt verhandeln, man will jetzt das durchziehen, man ist jetzt vorbereitet. Was interessiert mich, also jetzt aus der Perspektive vom Gericht, was interessiert jetzt die Vorfrage?
Ja, und es ist auch das Selbstverständnis. Also, lieber Herr Verteidiger, liebe Frau Verteidigerin, wir haben die Anklage schon geprüft, wir haben die Prozessvoraussetzungen schon geprüft. Du kannst jetzt uns nicht mehr überraschen. Es wäre ja wirklich ein bisschen ein Gesichtsverlust, wenn wir dann noch irgendetwas finden, was das Gericht nicht gefunden hat. Ich denke, wenn es um Verjährung geht, wenn es um einen fehlenden Strafvertrag geht, das kannst du machen. Oder eben etwas Überraschendes, auf einmal eine Verhandlungsunfähigkeit, etwas, was sich kurzfristig ergibt, kann man und muss man das sicher bringen.
Eben so wie jetzt die Frage, wo dann kurzfristig einer krank ist, wie geht man mit dem Umstand um, dass dann auch später während der Plädoyers nochmal befragt werden.
Und eben da der Lorenz Erni, der einen Verfahrensantrag stellt, wo man durchaus auch als Vorfrage natürlich, Vorfrage-Zwischenfrage kann behandeln, das hat sich ergeben wirklich aus 24 Stunden voran, aus dieser Dispensation.
Das macht Sinn, das andere macht mehr Sinn.
Ja. Und sonst halt Sachen, schon wirklich so schwere prozessuale Sachen, entweder hast du es voran schon schriftlich gebracht und weisest vielleicht nochmal ganz kurz darauf ein, oder bringst du es dann erst im Plädoyer. Ja. In dem Zusammenhang noch, sorry Anna, nimmt mich jetzt gerade Wunder an dich, wenn du Vorfragen hast oder Beweisanträge, wenn du dich entscheidest, die vor Gericht zu stellen, stellst du sie mit den Vorfragen, das machen ja viele, das ist auch am Montag passiert, oder machst du dann erst nach der Befragung vom Beschuldigten in der Regel ganz am Schluss?
Ich warte so lange wie möglich.
Also machst du kurz vor der Parteivortrag?
Höchstens. Oder ich sage im Gericht, ich habe diverse Beweisanträge, die ergeben sich dann, oder die Gründe für die Beweisanträge erschliessen die sich aus dem Plädoyer. Es gäbe wie gar keinen Sinn, die jetzt einfach formell zu stellen, weil ohne Begründung sind sie ja wie in einem luftleeren Raum, ob es in Ordnung sei, dass ich es erst im Rahmen des Plädoyers mache. Und ich glaube, der Hinweis bräuchte es nicht einmal, weil eben das Beweisverfahren kann wieder geöffnet werden, wenn im Plädoyer etwas Neues gehört. Also von dem her kann man auch während dem Plädoyer noch einen Beweisantrag stellen.
Weiteres, was ist schon aufgefallen? Hast du noch etwas?
Das Gericht den Saal sehr gut im Griff hatte. Däppli führt sehr gut.
Finde ich auch, ja. Der Saal ist im Griff, aber der Saal ist auch nicht obstruktiv.
Ja, ja.
Das sind auch, alle sind da sehr...
Ja, ja, und der Komische finde ich eben dann so die Anordnung auf dem Pogen, kein Laptop und die Angst, dass man ablässt. Also wenn jemand will, aufnehmen will, dann hat das Nattel oder andere Mittel und es liegt nicht an einem Laptop. Ich kann mich schon fängt selber nicht mehr hören, es ist so langweilig.
Wir werden es dann vielleicht mal erfahren, ob das wirklich so eine klare Anordnung war oder ob sie einfach überfordert waren mit dir und deiner Tonspur und haben müssen.
Nein, es ist ja schon...
Einen Hilfsschuss machen. Ein Learning von außen. Wie man gesehen hat, wie die Beschuldigten vor diesen verschlossenen Türen um sie herum, die Pressemeute, man kann es fast nicht mehr anders sagen, war, das hat mich schon beeindruckt und das zeigt schon, was für eine immense Belastung da herum sein kann.
Die Perspektive wird irgendwie zu wenig eingenommen, was das für die Leute bedeutet. Und es ist auch, weißt du, all die Anordnungen da im Vorfeld, sie sind nicht geschickt gewesen und sie sind nicht taktisch geschickt gewesen, weil er gibt die digitalen Akten nicht. Er weiss ja, es gibt Ärger. Er schließt die Öffentlichkeit aus. Er weiß doch, es gibt Ärger. Also ganz viele Punkte, wo man eigentlich ohne Not in einen Ärger geht, und zwar voraussehbar in einen Ärger, wo ja nur die Leute gegenseitig beübt und eigentlich dem Rechtsstaat überhaupt nicht dient und der Sache nicht dient. Also da wäre schon ein bisschen mehr Entspanntheit.
Ja, also das geht mit dem Ausschluss von der Öffentlichkeit beziehungsweise Ausschluss von uns. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die sich da ärgern. Also ich habe jetzt in der Presselandschaft niemanden gesehen von diesen Medien, wo sich ärgern, ja, dass es jetzt grossen, ein kleiner Saal ist.
Die grossen, ja, die finden es sogar intimer und kuscheliger, habe ich gelesen. Aber die sind natürlich zugelassen.
Eben, also den grossen Ärger spüre ich damit nicht. Ich spüre den Ärger bei uns. Ich habe ihn jetzt einfach schon noch nicht so gespürt. Wie du sagst, offenbar ist es ein grösser Teil von der Öffentlichkeit egal. Ob es so die Öffentlichkeit eingeschränkt wird oder nicht, vielleicht überbewertet ist das jetzt auch.
Es tut mir leid, aber es steht in der StPO, es ist eine Errungenschaft aus der Aufklärung, dass die Prozesse öffentlich sind. Und wenn man nicht geschichtsvergessen ist, hat das ganz tiefe Gründe.
Es steht nicht in der StPO, es steht im Schmied, aber Schmied ist StPO. Ja,
ja, es ist geschichtsvergessen und es hätte mildere Massnahmen gegeben, wo man dem Anliegen, wo ein wichtiges Anliegen ist, gerecht zu werden. Und es ist, wenn es jetzt irgendwie ein 0815-Fall wäre, okay, kann man sagen, Corona-bedingt, es geht nicht anders. Oder? Das ist jetzt der Aufwand zu gross. Aber bei dem Fall, wo 200'000 Franken allein irgendeine Saalmiete soll kosten haben, wo Millionen verschlingt, also da hätte man jetzt auch noch eine Videoübertragung machen können, irgendwie in die Gerichtssaal 31 über.
Ja, ich möchte damit nur sagen, wir ärgern uns und wir haben ein paar Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sich darüber ärgern. Ich sehe aber keinen grossen Ärger in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft darüber. Das muss man einfach auch mal so feststellen.
Ich möchte dir entgegnen mit einem Zitat von Otto Schily. Er hat gesagt, wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Also ob jetzt die Öffentlichkeit empört ist oder nicht, spielt keine Rolle, weil das Recht sieht es anders vor und das hat seinen guten Grund.